Winning Together. Wissen to go aus Sport und Business mit Tim Fröhle und Jan Bodenbach.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Winning Together, Wissenswertes aus Sport und Business. Heute hier mit Jens de Boer. Wir sitzen hier auch in den heiligen Hallen vom DUB Unternehmermagazin und JDB Media. Hallo Jens, schön, dass du da bist und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön. Genau. Wer ist eigentlich Jens? Wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal telefonisch mal gesprochen. Das war damals über einen Kontakt mit Christian Bützer, der uns irgendwie zusammengebracht hat. Seitdem seid ihr auch bei der VillageCon in Vechta unterstützend tätig. Und jetzt sind wir hier in einer sehr schwierigen Zeit, aber auch in einer Zeit, wo viele Chancen bestehen. Und du bist nicht nur der Geschäftsführer von JDB Media und der Content Werft, sondern hast ja auch die DUB Unternehmerbörse ins Leben gerufen. Das ist aber schon etwas älter, die Gründung, und bist auch Herausgeber und Verleger des DUB Unternehmermagazins, ein Magazin für digitale Transformation. Und du bist auch noch, soweit ich das richtig gelesen habe, im Aufsichtsrat von DocuSign.
Ja, Advisory Board, das ist sozusagen, ich bin an mehreren Firmen beteiligt, also neudeutsch hätte man gesagt, Serial Entrepreneur. Das heißt, ich habe über die Jahre mich immer mal wieder an Firmen beteiligt, engagiert, zuletzt jetzt an einem KI-Unternehmen, das heißt Künstliche Intelligenz, und das Unternehmen sagt, und daran glaube ich, dass es Rechnungen lesen kann, dass es Schriftstücke lesen kann wie ein Mensch, dass die Technik dafür da ist, die Technologie dafür da ist, und da habe ich mich dann zusammen mit dem Hightech-Gründerfonds in Bonn an diesem Unternehmen beteiligt. Also ich glaube, zurzeit sind es nicht viele, aber einige Unternehmen, wo ich dabei bin und wo ich die Zukunft fest im Auge habe.
Ja, super spannend. Lass uns direkt mal eintauchen in die aktuelle Situation hier in Deutschland. Ist ja kein Geheimnis, wir sind seit März quasi mehr oder weniger im Homeoffice. Ich kann auch aus meiner Region berichten, wir hatten teilweise Firmen, die haben Desktop-PCs mit nach Hause genommen, einfach weil sie nicht digital aufgestellt waren. Ist das Zufall oder ist das eigentlich eher, hat es tiefere Gründe, warum wir jetzt diesen Schmerz der Digitalisierung auch jetzt am eigenen Leib spüren?
Naja, es ist ja so, dass man an sich oder überhaupt wenig verändert, wenn man keinen Schmerz tatsächlich spürt. Und ich hatte mal in einem Talk bei mir, hat einer gesagt, der liebe Gott lässt eine Firma pleite gehen, wenn er, und dann schenkt ihm gute 30 Jahre. Also nach guten 30 Jahren ohne Verluste einfach durchgeschippert ist man quasi pleite, weil man Fett angesetzt hat, weil man verschiedene Entwicklungen verschlafen hat. Und für mich auch ein schönes Beispiel ist Nokia. Wir haben versucht, mit unseren Medien immer mal mit Nokia Kontakt aufzunehmen, und es gibt keine Telefonnummer, es gibt keinen Ansprechpartner, die lebten auf Wolke 7. Also denen ging es so gut, besser kann es im Unternehmen gar nicht gehen, bis sie dann eben einen wichtigen Trend verschlafen haben, und dann sind sie quasi in die mehr oder weniger Insolvenz eingerauscht. So, und das sind eben so Dinge, glaube ich, dass wir spüren, auch ich in meinem eigenen Unternehmen, wenn große Veränderungssprünge da sind. Und das ist bei Covid-19 so, dass man sagt, dadurch geht die Digitalisierung, geht viel, viel schneller voran. Digitalisierung heißt im Prinzip für mich, dass Effizienzen da sind, dass man also Dinge viel schneller erledigen kann. Beispielsweise bei dem KI-Unternehmen, wo ich mich beteiligt habe, dass man nicht mehr 50 oder 100 Leute braucht, die diese Rechnung prüfen und einlesen, sondern dass das alles ein System macht. Das System arbeitet 24/7, also Tag und Nacht, hat keine Pausen und funktioniert tadellos, und dadurch kann ich natürlich Effizienzsprünge machen. Solange ich aber Geld in der Kasse habe, sage ich, naja, muss ich das machen, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden und das kostet ja auch Geld und so weiter, dann bleibe ich zurück dann irgendwie. Das heißt also, wir sind so ein bisschen Opfer unseres Erfolges. Uns ging es zu lange zu gut, als dass wir dann gesagt haben, wir müssen mal was tun. Das machen wir auch sonst im menschlichen Bereich. Wir gehen erst, ändern unser Leben, ändern unsere Dinge, wenn wir vom Arzt eine gelbe Karte bekommen haben. Ansonsten machen wir alles so weiter wie bisher, weil es hätte ja nochmal gut gegangen, sagt der Kölner. Und dann, wenn die gelbe Karte da ist, dann tun wir uns echt schwer, uns noch zu verändern. Und ab einem gewissen Alter ist es noch kaum noch möglich, dass man dann anfängt zu joggen, dass man dann anfängt, Liegestütze zu machen, dass man dann anfängt, fit zu werden. Da tut man sich noch schwerer damit. Also es ist auch eine Altersfrage zum Teil.
Ja, und ist es nicht auch eine Mindset-Frage am Ende des Tages? Weil wir haben ja jetzt aktuell auf einem Arbeitsmarkt 3 Generationen, die ja unterschiedlicher ja fast nicht sein können. Wir haben, ich nenne es ja jetzt mal Digital Natives, die eher gelernt haben, mit Smartphones zu konsumieren als zu gestalten. Wir haben, ich sage jetzt mal meine Generation, die schon eine differenzierte Herangehensweise an neue Medien hat und das auch mal in Frage stellt. Und wir haben eine ältere Generation, die kurz vor der Rente stehen, die sagen, ach, das lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie kriegt man das
quasi denn? Meine Generation.
Ja, wie kriegt man das denn wirklich sauber auch ausbalanciert? Weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir uns in Deutschland wirklich verändert haben. Wir haben, ich sag mal, in gewisser Weise unsere IT-Architektur modernisieren müssen, aus dem Schmerz heraus, dass wir jetzt ins Homeoffice müssen. Das ist ja keine Bitte, sondern das ist ja ein Muss. Und das hat ja dann auch, ich sag mal, zu Verständnis geführt, jetzt auch aus Geschäftsführungssicht, oh, das ist ja doch gar nicht so schlecht im Homeoffice und die arbeiten ja doch alle im Homeoffice und machen nichts, so wie man das ja sonst immer gedacht hat. Wie kriegen wir das dann hier in Deutschland einfach auch, ich sag mal, nachhaltig in die Köpfe der Menschen, weil für mich ist das immer so, jetzt sind wir gerade da, wo wir eigentlich ja sein wollten, so, wo wir ja so lange drauf hingearbeitet haben und jetzt versickert das alles wieder, was wir so mühsam jetzt aufgebaut haben in den letzten Monaten.
Naja, war das versickert? Wir müssen erstmal sehen, wir stehen jetzt gerade vor der zweiten Welle und diese zweite Welle wird uns sicherlich auch nochmal ordentlich treffen. Es geben Experten davon aus, dass sie nochmal schwieriger und schlimmer werden wird als die erste, weil in der ersten waren ja dann doch sehr viele Krankenhausbetten leer und es war dann doch, ist noch vergleichsweise, wenn man das so sagen darf, mit aller Vorsicht, glimpflich ausgelaufen. Also da glaubt man, das wird dieses Mal jetzt im Winter, wir stehen vor dem Winter, wir stehen davor, dass die Leute nicht rausgehen, dass sie in den Häusern, dass die Leute treffen und dass man möglicherweise auch eine gewisse Gleichgültigkeit hat, nach dem Motto, beim ersten Mal war es ja doch nicht so schlimm, was soll denn jetzt noch passieren? Da bin ich gerade mit vielen Experten im Gespräch, die da skeptisch sind, dass uns da also nochmal ein Lockdown kommen wird und dass das uns dann nochmal, dass wir das Thema Homeoffice und dass wir diese ganzen Thematiken nochmal wirklich bekommen werden dann irgendwie und dass wir uns da darauf vorbereiten. Also ich glaube noch nicht, dass es zu Ende ist. Es kann möglicherweise sogar noch 3 bis 4 Jahre dauern, bis wir, selbst wenn wir einen Impfstoff haben, bis der dann ganz durch ist und bis den alle bekommen haben und so weiter, das kann noch wahnsinnig lang dauern. Also da darf man sich jetzt auch nicht nur, sagen wir mal, ja, sich in Optimismus geben. Und von daher glaube ich, ist die Entwicklung, ist ja nur ein Katalysator, ein Brandbeschleuniger von dem, was sowieso kommen wird. Und ich glaube, dass auch Unternehmen feststellen werden, auch wir selber werden jetzt von unseren Immobilien nicht, die wir besitzen, sondern anmieten, werden wir eine Etage opfern oder hergeben, weil wir sagen, dass wir können dieses neue System, packen wir offensiv an, wir werden Leute in Homeoffice schicken, vielleicht auch 2, 3 Tage in Homeoffice schicken und dann ist natürlich der logische Schritt, dass keiner mehr seinen festen Arbeitsplatz hat. Warum sollen wir für jemanden, der noch 2 Tage oder 1 Tag ins Office kommt, einen Arbeitsplatz vorhalten? Also müssen wir flexible Arbeitsplätze haben. Das heißt, dass dann jemand nach einem Plug-in-System sich einfach mal mit seinem Laptop irgendwo hinsetzt und dann sagt, hier ist mein Platz für heute und anfängt zu arbeiten. Warum nicht? Das machen andere Unternehmen auch dann irgendwie. Und da müssen wir einfach hinkommen. Und wenn ich dann sparen kann, bei uns sind das, glaube ich, um die 100.000 Euro, die wir im Jahr allein damit sparen können, da kann ich auch wieder 2 neue Leute einstellen dann irgendwie. Und ich habe nicht mehr den Druck, möglicherweise als Medienunternehmen jetzt auch gerade möglichst viel Umsatz zu erzielen, um die Miete erstmal zu bezahlen. Also von daher, glaube ich, muss man sich diesen neuen Dingen stellen. Und als Unternehmer sagt man sich dann, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Homeoffice, muss ich sagen. Selber war ich bislang, glaube ich, einen halben Tag oder 2 Tage im Homeoffice dann irgendwie, weil ich natürlich als Kapitän auch hier Flagge zeigen wollte, für die reinkommen, auch eine Anlaufstelle sein wollte. Ich glaube auch, dass das sozusagen hier und da auch Effizienzverluste auslöst, die ich aber kompensieren kann, wenn ich meine Miete signifikant senken kann. So komme ich dann irgendwie dahin und wenn ich sowieso keine andere Wahl habe, dann gehe ich da lieber offensiv ran als defensiv ran, als gezwungen zu werden.
Ja. Du hast ja relativ früh auch den Wind des Wandels erkannt und durch die Business Talks ja auch ein kostenloses Format ins Leben gerufen, wo Unternehmer auch eine Anlaufstelle einfach haben, ne, weil das hat ja ganz viele Fragen erzeugt, diese ganze Situation, Unsicherheit. Viele Unternehmer haben auf sich gesegelt und wussten teilweise ja auch nicht, was sie jetzt machen sollen. Und du hast relativ schnell dann auch viele Akteure, Unternehmer und Experten zusammengebracht in Online-Konferenzen, hast das ja auch selber moderiert oder bis heute ja auch selber moderiert. Und was ist denn dein Eindruck aus Deutschland? Weil du hast ja, glaube ich, die unterschiedlichsten Einblicke in verschiedene Branchen und auch die Nöte und Sorgen von Menschen auch bekommen.
Also zunächst mal ist das eben eine Geschichte gewesen, die fing damit an, dass wir eine Herausgeberin haben und die Herausgeberin ist Brigitte Tsipras. Viele kennen sie, sie war 20 Jahre Regierungsmitglied, also vor der jetzigen Regierung war sie noch Wirtschaftsministerin, war Nachfolgerin von Sigmar Gabriel und hat vorher als Justizministerin und so weiter gearbeitet und sie ist uns sehr verbunden, sie ist sehr offen gegenüber Technologie und so weiter. Und rief mich dann an, als so Anfang April und sagte, Mensch, Herr de Boer, was machen wir denn jetzt? Die Leute haben ja gar keine Umsätze mehr. Diese kleinen Firmen, die, sagen wir mal, Messe bauen und, da ist ja null noch da. Wollen wir mal so ein Sorgentelefon einrichten? Und daraufhin habe ich gesagt, naja, ehrlicherweise muss man sagen, habe ich jetzt mal gedacht, ich mach's mal, aber das wird ja nichts. Dann haben wir es eingerichtet, das heißt ein Sorgentelefon, muss man sich so vorstellen. Wir haben Unternehmer aktiviert und gesagt, hier habt ihr einen Link, klickt auf den Link drauf und dann könnt ihr an einem Zoom-Call teilnehmen. Mittlerweile gang und gäbe. Damals, und damals ist nicht vor 10 Jahren, sondern ist vor ein paar Monaten gewesen, hat das noch nicht jeder sofort geschnallt. Ich selber hatte im Januar einen Zoom-Call eingerichtet und bin mit meinen Kollegen, die zugeschaltet werden sollten, gnadenlos gescheitert. Wir haben dann eine Telefonkonferenz gemacht. Unter diesem Eindruck sagte ich, naja, mal gucken, ob das was wird dann irgendwie. Aber es hatten sich dann fast, ich glaube, 120 Leute angemeldet und es war schon zum Teil auch sehr traurig, auch die Geschichten zu hören. Aber es waren, die Leute waren wieder happy, dass sie dann Gleichgesinnte hatten, dass man scheren konnte, auch den Schmerz scheren konnte, also teilen konnte. Und daraufhin haben wir dann gesagt, Mensch, und das bin dann ich als Unternehmer, was einmal klappt, also wo eine Maus ist, ist auch eine zweite, das probieren wir weiter. Und daraus haben wir dann jetzt eine Serie gemacht. So, und viele andere machen das auch und sagen, ich mache auch einen Zoom-Call, nur was sie nicht haben, und das haben wir wiederum, wir haben hintergelagert, haben wir Medien. Das heißt, dass wir eben aus dem Call, aus dem Zoom-Call, aus dem Gespräch, das ist so ein bisschen, ja, wie ist das, wie eine kleine Talkshow, muss man sich vorstellen, wie im Fernsehen, die Anne Will, also Jens de Boer goes Anne Will, und der spricht dann mit Leuten und die Informationen, die da sind bei der ARD, ist es klar, werden dann über den NDR, über den Bayerischen Rundfunk, über den WDR in die Haushalte reingetragen. Also das findet in Hamburg statt und wird dann über x Funkhäuser ausgestrahlt. Ich habe ja leider keine Funkhäuser. Was ich habe, einen Redakteur, der setzt sich dazu und nimmt die wichtigsten Informationen und die strahlen wir dann über unsere Medien aus. Also wir haben DUB Unternehmer Magazin Print, wir haben DUB Weekly, haben wir online, wir haben die DUB Unternehmer.de haben wir als Website und so haben wir dann die Informationen, werden dann über unsere Kanäle zeitversetzt ausgestrahlt, was am Ende jetzt eine sehr günstige Angelegenheit ist. Da ein Beispiel dazu, ich habe kürzlich Herrn Kretschmer interviewt, der ist, Michael Kretschmer ist der Ministerpräsident von Sachsen und den habe ich um 14 Uhr im Gespräch gehabt. In der alten Welt hätte ich 14 Uhr Hamburg, Hamburg-Dresden mit der Bahn, mit Verspätung, also sicherheitsbedingt wäre ich um 5 Uhr in die Bahn gestiegen, wäre dann wahrscheinlich pünktlich um 11, 12 Uhr in Dresden gewesen und hätte dann nochmal 2 Stunden am Bahnhof gesessen und wäre dann so pünktlich in der Staatskanzlei gewesen, um ja nicht zu spät zu sein zu diesem Gespräch. So, dann hätten wir eine Stunde gesprochen, dann wäre die Bahn wahrscheinlich gerade wieder weggefahren und ich hätte dann auf die nächste gewartet und wäre dann um 16, 17 Uhr in die Bahn gestiegen und hätte dann nochmal nach Hamburg zurückgemusst. Das war die alte Welt. Die neue Welt ist, ich bin um 14:45 aus meinem Büro gegangen, in sozusagen unser Videostudio, habe dann um 14 Uhr den Ministerpräsidenten begrüßt und habe um 15 Uhr meine Tasse Kaffee wieder im Büro getrunken und habe alle Informationen gehabt, inklusive Video von ihm, die ich dann habe teilen können dann irgendwie. Und das ist natürlich viel, viel besser und das zeigt eben die Kraft der neuen Welt auch. Aber was hinzukommt, ist, dass ich auch viele Menschen gefunden habe, die ein Verständnis dafür haben. Also Unternehmer und Menschen, die mit Zoom und mit dem Call und mit dem Videoteil umgehen können. Also und somit bin ich in eine Welle gegangen und bin dadurch auch Anbieter geworden dann irgendwie. Und das ist eben spannend. Was ich sonst höre, ist, naja, das kann man ja an den Börsen überall ablesen, dass, sagen wir mal, die Dramatik erstmal ein Stück abgenommen hat. und wir jetzt in den jetzigen Tagen sehen, dass sie wieder zunimmt. Also ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen oder einem Kunden gesprochen, die machen Shopping Malls und die sind entsetzt, was auf uns zukommen wird. Und die sind gehen die davon aus, dass wir einen Großteil unserer Restaurants und einen Großteil von unseren Läden verlieren werden. Weil wenn die wieder alle schließen müssen, werden die das nicht durchhalten, weil ganz, ganz viele Leute jetzt gerade ihre Reserven aufgebraucht haben, um quasi dahin zu kommen. Also zurzeit, glaube ich, laufen wir so ein bisschen wieder in so eine Paniksituation rein.
Ja. Ist das gefühlte Panik oder ist das tatsächliche Panik?
Also erstmal ist, glaube ich, der Mensch immer in gefühlter Panik. Das heißt also, er nimmt die Situation auf und das ist auch, glaube ich, von der Natur her so geregelt, dass man sagt, man muss dann in Panik verfallen, weil wenn da ein Löwe sein sollte, der einen angreift, dann ist es besser, schon mal wegzulaufen, als zu warten, ob da wirklich einer steckt dann irgendwie. Und so ist es eben auch, und das weiß ich auch bei mir selber, manchmal neigt man dazu, zu überreagieren und zu sagen, oh shit, letztendlich, und es kommt einfach vieles zusammen neigt man dazu, in Sicherheit zu gehen, sich das Geld von den Börsen zu holen, neigt dazu, ein bisschen mehr schwarz zu sehen. Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Geschichte, wo aber sicherlich das eine oder andere dran sein kann. Aber wir dachten ja auch nach dem ersten Lockdown, dass Deutschland gar nicht mehr aufsteht und wir sind doch aufgestanden dann irgendwie. Und keine Ahnung, wie die Geschichte am Ende ausgehen wird, weil andere Länder wird es ja auch erwischen, vielleicht wird es sie schwieriger erwischen. Wer weiß, abgerechnet wird dann erst vielleicht in ein paar Jahren dann irgendwie. Und manch einer sagt ja auch, Mensch, wir holen jetzt gegenüber anderen Ländern auf. Und was ich erlebe ist, dass auch gerade was junge Leute anbelangt, was die Ideen anbelangt, dass wir uns da was technische Entwicklungen nicht verstecken müssen, obwohl wir, sage ich mal, bei den großen Sachen nicht dabei sind. Also wir haben kein Google, wir haben kein Apple, wir haben keine Facebook oder sowas. Also diese Megafirmen, die eine für sich schon fast so teuer sind wie der halbe DAX von uns oder eine Tesla, die so teuer ist wie die gesamte unsere Autoindustrie, das haben wir alles nicht. Also wir stehen gerade an der Seitenlinie und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Wo soll unsere Zukunft herkommen, die früher ganz klar war, wir hatten Daimler, VW, wir hatten Bayer, wir hatten auch ein bisschen, wir haben SAP, aber die haben jetzt gerade ihre Zahlen rausgegeben oder Gewinnwarnung ausgesprochen. Also das ist irgendwie nicht lustig, ehrlicherweise, weil wir natürlich davon abhängig sind, unser Wohlstand hängt von diesen Firmen und anderen Firmen einfach weitestgehend ab.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern an einen DOB Business Talk, wo auch, glaube ich, Matthias Hawks mit dabei war, wo wir auch darüber gesprochen haben, wieso schafft es Europa nicht, ein signifikantes Gegengewicht zum Silicon Valley und zu Asien auch darzustellen. Und er sagte, glaube ich, ganz plump, weil wir es nicht können und nicht wollen, so nach dem Motto. Ich glaube gar nicht mal, dass die Können-Seite ausschlaggebend ist, sondern ich glaube, wir wollen einfach nicht, weil es uns einfach zu gut geht. Mhm. Ich glaube, wenn man das historisch betrachtet, haben wir eigentlich ja die fetten Jahre ja gehabt, und die uns dazu bewegt haben, auch nicht weiter zu denken oder sich wirklich nochmal weiter auseinanderzusetzen und den Status quo auch weiterhin zu verändern. Wie können wir denn auch, ich sag mal, ich spreche jetzt auch mal ganz klar von meiner Motivation oder meiner Generation, wie können wir denn die jungen Veränderer und Macher so weit ausbilden und auch schärfen, dass wir auch vielleicht irgendwann in der Lage sind. Und wenn es 10, 20 Jahre dauert, bis wir ein Gegengewicht haben, aber woran hakt es denn? Ist es, dass der politische Rahmen uns das natürlich schwer macht? Klar, es gibt auf der einen Seite dieses ganze Thema Gründung. Wieso dauert das in Lettland 5 Minuten online, um Firma zu gründen? Wieso brauchen wir hier 5 Werktage für? Und das war ein ganz interessanter Beitrag, den ich mal von einem Botschafter gehört habe. Wieso hängen wir uns immer an Paragraph 17c auf von irgendeiner Verordnung, um das Thema direkt von Anfang an schlecht zu reden? Wie kommen wir dahin, ein Gegengewicht auch zu schaffen in Europa?
Also ich glaube, wir brauchen in der Tat ein bisschen mehr Gründergeist und müssen dafür den Humus schaffen dann irgendwie halt. Ich selber komme ja aus einer, sag mal, Arbeiterfamilie aus Friesland. Und ich muss sagen, ich habe es geschafft, dann eben aus Ostfriesland dann zu studieren, weil ich damals für 2-3 Jahre Schüler-BAföG bekommen habe. Helmut Schmidt hat damals das mit eingeführt, sodass Familien, die nicht so viel Geld hatten, ihre Söhne und Töchter haben Abitur machen lassen können. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich und wir dann Chancen gehabt haben, eigene Firmen aufzubauen, in Silicon Valley zu fahren, Ideen hierüber zu bekommen. Das muss ja alles sozusagen irgendwoher gezündet werden. Und es gibt Leute, auch in Ostfriesland, in Vechta, wo auch immer, gibt es, die, sag mal, die sehr viel Potenzial haben. Und die müssen dann auch sich freischwimmen können. Die müssen auch eine Chance bekommen. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Chance vom Abitur gelegt wird, dass diese Chance gelegt wird, dass man sagen kann, wir schaffen Freiräume und müssen irgendwelche neuen Wege finden, damit die Leute Lust haben, das zu machen und keine Lust haben. Und das war bei meinem Jahrgang meist weitestgehend so, dass alle gesagt haben, ich gehe zur Sparkasse, ich gehe in Sicherheit, öffentlicher Dienst, ich werde Lehrer. Ich meine, aus Friesland gibt es keine Firmen, das ist was ganz anderes als jetzt im Vechta und anderen Räumen. Da ist immer eine hohe Arbeitslosigkeit gewesen, da gibt es nicht viel. Aber 90% der Leute, die Abitur gemacht haben, sind in Sicherheit gegangen. Und dann sind die auch noch zum Teil in die Politik gegangen, dann irgendwie halt. Also die meisten Leute, die dann dort waren, das sind ja ganz wenig Unternehmer. In Amerika im Übrigen anders. Einen, den ich dort kennengelernt habe, er hat im Silicon Valley mehrere Milliarden gemacht, also ist Multimilliardär. Und der, statt zu Hause zu sagen, ich gebe das Geld aus oder ich genieße sonst irgendwas, sagt er, ich möchte es meinem Land zurückgeben. Und ist dann jetzt Staatssekretär geworden und kümmert sich dann um das Sicherheitskonzept der Vereinigten Staaten im Internet. Das heißt eben, dass jetzt Huawei hat es durch ihn besonders schwer, weil er sich auf die Fahne geschrieben hat, Huawei zu bekämpfen, um die Chinesen zurückzuhalten, was Spionage und so weiter anbelangt und den amerikanischen Einfluss weltweit sozusagen zu behalten. Der reist also jetzt durch die ganze Welt und antichambriert und macht Druck und übt da aus. Und das ist ein sehr cleverer Mensch, das ist jemand, der aus der Wirtschaft kommt, der das alles versteht, der mehrfacher, wie gesagt, Milliardär ist und sagt, ich gebe es meinem Land zurück. Das habe ich so in Deutschland noch nicht gehört, letztendlich, dass Millionäre, Multimillionäre sich hier sozusagen in die Gesellschaft einbringen und sagen, ich habe viel erreicht, jetzt gebe ich wieder was zurück und ich werde Staatssekretär oder ich werde etwas in diesem Bereich und ackere Kämpfe für Deutschland, dass wir wieder Boden unter den Füßen bekommen.
Ja. Es geht auch schlecht in meinen Kopf rein im Jahr 2020. Wir hatten das Thema, als wir vor ein, zwei Wochen telefoniert haben, dass die Verbindung immer abgebrochen ist. Ne? Wir sind im Jahr 2020, wir sind nicht in der Lage, in Deutschland flächendeckend überhaupt 3G zu haben, geschweige denn LTE. Und dann lese ich so Nachrichten, Nokia baut LTE-Antennen auf dem Mars auf oder auf dem Mond, wie auch immer. Mhm. Geht da nicht irgendwie so ein bisschen das so aus dem Ruder gerade?
Ja gut, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges System, weil ja auch das immer mit Rechten zu tun hat, diese Antennen aufzubauen und wo können sie aufgebaut werden. Selbst öffentliche Gebäude ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Das System, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber ich glaube nicht, dass es ein Problem der Technik an sich ist, sondern es ist ein Problem von uns allen ist. Dass wir es nicht zulassen, dass wir nicht mal auch sagen, okay, das ist für die Gemeinschaft, das ist für alle gut und deswegen unterstützen wir das Ganze dann irgendwie. Und das, glaube ich, ist ein viel größeres Problem, weil die technischen Möglichkeiten, die technischen Chancen, die sind da, aber ich glaube, das ist zu wenig ausgeprägt, vielleicht auch da, wie wir reingestiegen, uns geht es zum Teil zu gut, dass wir sagen, wir unterstützen das Ganze, weil wir damit unsere Zukunft absichern wollen. Weil wir haben nicht das Gefühl, vor allen Dingen auch wenn wir Rentner sind, wenn wir älter sind, dass es alles gerade ein bisschen schwierig ist und dass unsere Zukunft in Gefahr ist. Ich glaube, das wächst so ein bisschen, aber da sind wir noch nicht.
Ja, was ich halt auch sehe, ist, dass ich sag mal, viele Milliarden natürlich jetzt auch aus der Not heraus locker gemacht werden, um Digitalisierung zu unterstützen. Aber aus meiner Wahrnehmung heraus ist es auch eher, um Hardware anzuschaffen und sich zu modernisieren, als wirklich Digitalisierung im klassischen Sinne zu machen mit allen Aspekten, die dazugehören. Und ich merke das halt auch bei vielen Firmen, die führen jetzt über Nacht Teams ein oder sonstige Kollaborationssoftware oder Slack, aber kein Mensch wird angelernt, die Tools überhaupt zu nutzen. Also wie man, die Frage ist wie, ne? Also wie kann man denn diese Tools auch nutzbar machen und auch das Stichwort Effizienz, was wir am Anfang hatten, wie kann man denn wirklich Effizienz auch in die Firma treiben und ich sehe das halt auch umgekehrt, die Arbeitseinstellungen von den drei Generationen auf dem Arbeitsmarkt, das könnte ja auch unterschiedlich eigentlich sein. Ja, und wie kann man dann auch wirklich alle verschiedenen Generationen auch unterschiedlich abholen, dass sie auch wirklich über ein Medium gemeinsam arbeiten können und effizient arbeiten können. Ich kriege nach wie vor auch E-Mails teilweise, wo Leute in meinen Kalender reingucken können und fragen mich, ob ich an dem und den Tag Zeit habe. Ja, und das sind halt so klassische Sachen, die mir einfach zeigen, wir haben noch nicht wirklich, wir sind nicht digital, auch wenn wir das vielleicht gerne wollen oder auch von uns
Na gut, das ist ein Prozess, das werden wir, glaube ich, müssen wir, manche Generationen werden wir dafür nicht mehr erreichen können. Ich habe jetzt vorgestern einem Gesprächspartner, der sogar ein bisschen prominenter ist, habe ich eine SMS geschickt und dann rief sein Sekretariat an und sagte, ich habe ihm doch eine SMS geschickt, aber er könne sie nicht lesen und nicht aufmachen dann irgendwie, ob ich das nochmal an das Sekretariat schicke und die würden ihm das dann vorlesen dann irgendwie. Das gibt es auch letztendlich. Und er hat mir auch erzählt, eine Geschichte in den 80er Jahren, da war er Teil der Regierung und sollte was faxen. Und dann hat er seine Frau angerufen, beziehungsweise jemand anders angerufen, der ihm erklärt, wie man ein Faxgerät nutzt dann irgendwie. Also wir haben immer, glaube ich, das ist eine Altersfrage, das ist eine Ausbildungsfrage, das sind verschiedene Fragen, die dahinter stecken, haben wir eine Problematik mit diesen Dingen dann umzugehen, weil wir es verlernt haben und weil wir uns einfach eingerichtet haben in der Gegenwart, in der Vergangenheit dann irgendwie. Es ist Teil, das wird es auch in Amerika geben letztendlich. Ich glaube, das werden wir nicht wegdiskutieren können und wahrscheinlich im Durchschnitt sind wir sogar besser als der eine oder andere. Die Frage ist, wo haben wir die Leute, die Erfinder, wo haben wir den Gottlieb Daimler, wo haben wir jemanden, der eine Firma aufbaut, wie, keine Ahnung, früher, welche großen Firmen gibt es, die im DAX sind, die 20, 30 Jahre alt sind. Wenn man da mal anschaut, wenn man in Amerika guckt, die größten Firmen, da sind viele gerade mal 30 Jahre alt oder etwas älter. Das sind die Facebook gab es vor über 30 Jahren nicht, Google gab es nicht und das sind die Top-Firmen. Bei uns hat sich gar nicht so viel verändert dann da, würde ich sagen. Das sind immer noch Telekom gehört mit dazu, Siemens gehört mit dazu, SAP gehört mit dazu und SAP ist noch das jüngste Unternehmen. Und also wir altern quasi so ein bisschen dahin und es fehlt uns da etwas, womit wir in die neue Welt reinkommen. Und was, glaube ich, Amerika auszeichnet dahingehend, ist, dass die besten Talente der Welt sagen, ich gehe einmal durch Silicon Valley, ich werde mal 2, 3 Jahre dort arbeiten und oder vielleicht 4, vielleicht bleiben sie auch ewig da hängen, Mhm. Um einfach die beste Ausbildung zu kriegen und mit den Besten der Welt zusammenzuarbeiten. Und davon profitieren die dann natürlich. Ich glaube aber auch, ich lese gerade ein Buch, wenn man in Ohio, wenn man in sonst irgendwas ist, da haben auch viele Leute überhaupt keine Ahnung, haben noch nie ein Device in der Hand gehabt oder sowas. Aber man hat ein Zentrum, gerade in Kalifornien, Silicon Valley, wo einfach die Elite der Welt zusammenkommt, wie bei den quasi die Olympischen Spiele, nur dass sie permanent im Silicon Valley und da kommen die Besten der Welt und messen sich dort. Und dann kommt da immer eine Goldmedaille bei raus. Und die Goldmedaille ist nicht eine Goldmedaille, sondern eine neue Firma. Die heißt dann DocuSign, die heißt dann Zoom, die heißt dann dies. Und da profitiert man dann davon. Und das ist etwas, dass man sagt, also irgendjemand sagte, das ist hier Silicon Valley ist West Point der Digitalisierung, dass da einfach ein Wahnsinnsdrill, dass da eine Wahnsinnsmotivation ist, wahnsinnig viel Geld auch da ist, um diese Dinge, die verrücktesten Ideen dieser Welt voranzutreiben dann irgendwie.
Ja.
Und das ist eben etwas, was man braucht, dass man Patente braucht, dass man Qualität braucht und dann weltweit ausspielt, um dann entsprechend damit zu punkten, nach vorne zu kommen dann irgendwie halt.
Ja. Wenn wir die Brücke jetzt mal Richtung Deutschland schlagen, wie schaffen wir es denn, oder andersrum gefragt, macht es denn Sinn, ich sag mal, dieses Silicon Valley-Konzept ganz, ganz radikal zu kopieren? Oder müssen wir einfach einen deutschen Ansatz am Ende des Tages wählen, der darauf basiert, dass wir, gerade weil unser Mittelstand ja auch so 90% ja auch der Unternehmen in Deutschland ausmachen, dass wir gar nicht so auf die Großstädte wie Berlin, Hamburg, München schielen müssen, um wirklich mit Krampf ja teilweise ja schon Gegengewicht erzwingen wollen quasi, sondern dass wir eher die Rahmenbedingungen und dieses Sportliche, diesen Wettkampfgeist, den sehe ich ja auch gar nicht. Also es hat ja kaum einer wirklich den Anspruch, Erster zu sein. Es ist eher Sicherheit vor Risiko, eher Entspannung vor Mut. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, die sich auch verändern muss jetzt über die Jahre. Und ich sehe halt auch den Reiz, den zum Beispiel auch ländliche Regionen haben. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es fehlt halt auch in den ländlichen Regionen viel. Und das fängt bei Infrastruktur an. Wir haben jetzt natürlich die ganzen Breitbandinitiativen, aber trotzdem noch hunderte Funklöcher. Mhm. Und ich glaube, dass es nachher, und ich hoffe es zumindest, dass das nachher so ist, dass diese verschiedenen Puzzleteile, die wir haben aus Infrastruktur, aus aus Startups, die sich bilden, aus aus einer neuen Art von Leadership, die wir neu generieren müssten, um wieder unseren Pioniergeist aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, gepaart natürlich mit Unternehmertum und Entrepreneurship und diesen ganzen Gründergeist, der damit zugeht, dass dann erst die Rahmenbedingungen geschaffen sind, um überhaupt ein Gegengewicht herauszubilden. Weil, du hast gerade gesagt, wir sind auf der Suche nach dem nächsten Unicorn, nach dem nächsten Startup, was ansatzweise in diese Liga von GAFA kommt. Und ich glaube aber, es fehlt uns auch viel zu viele Puzzleteile, um überhaupt die Basis dafür zu schaffen. Und ich glaube, da müssen wir auch zusammenarbeiten. Da müssen wir, glaube ich, alle an einen Tisch setzen und gucken, nicht, was spricht dagegen, sondern wie können wir das schaffen. Mhm. Das ist ja auch ein Mindset-Thema am Ende des Tages. Man kann ja auch, wie jetzt Digitalisierung, wenn der Wind des Wandels weht, ne, die einen bauen Mauern, die anderen bauen Windmühlen. Mhm. Ne, und ich glaube, die Leute, die Windmühlen bauen wollen, die müssen wir, glaube ich, auch politisch zusammenbringen, um halt wirklich die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und auch, ich sag mal, das attraktiv auch für Kapitalgeber zu machen.
Hm. Habe ich noch keine Lösung, ehrlicherweise, weil das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn ich mir dann auch anschaue, was ich eben schon sagte, die politische Landschaft, wo sind da die Leader, die dafür Verständnis haben, die uns dann antreiben und die auch, sagen wir mal, neue Wege mitgehen, wo da erkenne ich gerade nicht so besonders viel. Ja. Die auch diesen Wind of Change zeigen, die das Leben, wo man sagt, da ist ein 40-jähriger Ministerpräsident, der einfach diese Dinge nach vorne bringt und der so ein bisschen unsere Hoffnung auch widerspiegelt. Und das brauche ich schon. Warum rede ich von der Politik? Weil wir dann den Rahmen brauchen dafür, dass wir Rahmen schaffen, damit die Leute Mut haben und zu sagen, okay, dann scheitere ich mal. Ist egal, dann bin ich nicht verbrannt und dann gehe ich nicht zur nächsten Sparkasse und werde dort Angestellter, sondern ich werde versuchen, ein zweites Unternehmen aufzubauen, weil ich glaube daran. Ich glaube an Entrepreneurship, ich glaube daran, dass ich Arbeitsplätze aufbauen kann. Und da müssen wir, vielleicht einfach brauchen wir nochmal eine massivere Krise, weil ich glaube, nur im Rahmen einer Krise lässt sich Umdenken erzwingen, was ich am Anfang schon mal sagte. Man fängt erst an, Sport zu machen, man schenkt erst an, seine Ernährung umzustellen, aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, wenn man eine gelbe Karte bekommen hat. Ja. Das ist etwas so. Das andere, dass man das so aus sich heraus macht, es läuft doch einigermaßen dann irgendwie. Das Doofe ist nur, dass es diesmal anders sein könnte als sonst, weil wir, wenn die anderen davonbrausen, kaum noch hinterherkommen dann irgendwie. Und dass das möglicherweise dann für uns schwierig wird, dass wir dann ein Land werden, was Zulieferer wird. Also ich würde auch, wenn ich jetzt den Durchbruch habe beim Auto, nehmen wir mal, es gibt ein Google-Auto, es gibt ein Waymo, heißt ja die Tochter von Google, die das macht, und die schaffen es, den Durchbruch zu erzielen. Dann gehen die an die Börse und sagen, wir haben es geschafft. Dann sagt der Kurs an der Börse, es geht um 10-20% nach oben. Wenn es 10-20% nach oben geht, dann reden wir davon von einem Kursplus von 200 Milliarden. Mit diesen 200 Milliarden kann ich VW, BMW und Mercedes kaufen und kann sie zu Zulieferern machen. Kann einfach sagen, das Logo stampfe ich ein und packe jetzt dann das Google-Zeichen da vorne drauf. Ob sie das machen, ist eine ganz andere Frage, weil sie sich auch ganz viele Probleme einhandeln. Aber und dann hätte es für uns eben zur Konsequenz, als Zulieferer verdienst du natürlich nur noch einen Bruchteil des Geldes, wirst ausgequetscht wie eine Tomate und es bleibt für uns im Wohlstand einfach viel, viel weniger übrig dann irgendwie halt, nicht? Mhm. Aber wie kriegen wir einen Ruck hin? Das ist ja mal von einem Bundespräsidenten mal gefordert, es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Das erkenne ich zurzeit noch nicht. Irgendwie, das ist schwierig, ist das. Dennoch darf man auch nicht immer jetzt sozusagen, wir sprachen mal von Panik. Ich sehe, es gibt Startups, es gibt kleine Unternehmen, die sind pfiffig drauf, es gibt Leute, die da unterwegs sind. Wobei ich erstaunlich finde, ich habe jetzt von meinem kleinen KI-Unternehmen erzählt, die haben gerade 7 Leute eingestellt und das waren 7 unterschiedliche Nationalitäten, die da eingestellt worden sind. Also da kam kein Deutscher dabei, sondern die ganzen ITler, die da drin waren, hatten irgendwie eine Vita aus Pakistan, aus Indien, kam aus auch so ein bisschen Silicon Valley-mäßig aus der ganzen Welt, hat es irgendwie nach Saarbrücken verschlagen. Dort ist das DFKI und das DFKI ist sozusagen das Das ist sozusagen ja, der Kölner Dom der künstlichen Intelligenz in Saarbrücken. Und da hatten sich dann auch viele Menschen angesammelt, vielleicht auch durch Trump, vielleicht auch durch die amerikanische Einwanderungspolitik abgeschreckt. Vielleicht hilft uns sowas auch, dass dann nicht die Besten mehr alle nach Amerika gehen, ihr Glück versuchen, sondern, und da sind wir wieder stark, wir sind ein liberales Land, wir sind ein offenes Land, wir werden nicht attackiert und solche Leute sehen vielleicht bei uns eher eine Chance jetzt, aufgrund der Rahmenbedingungen, ihr Glück zu versuchen, die Firma mit nach vorne zu bringen, Aufbauarbeit zu leisten, neue spinnerte Ideen mit rumzubringen. Innovation heißt ja auch nicht, was gleich zu machen, sondern Innovation heißt ja auch, breaking the rules, den ganz anderen Weg zu gehen, den verrückten Weg zu gehen. Sonst kann ich es ja gleich machen wie vorher. Also zu sagen, ich fahre nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flugtaxi. Sagt ihr, aber bist du bescheuert? Gibt es doch gar nicht, kann ja nicht funktionieren. Und dann anzufangen zu sagen, doch, es funktioniert. Wir werden das mal zeigen. Wir gehen da mal ran dann irgendwie halt. Ne?
Ja. Und das finde ich auf der einen Seite schön zu sehen, dass du natürlich in deinem Magazin auch, ich sag mal, viel Storytelling machst und viel über Innovation und Technologie und Trends berichtest. Also eigentlich eher ein positives Beispiel hast, was man alles an Gestaltungsmöglichkeiten hat und was man alles so machen kann. Auf der anderen Seite in der Medienlandschaft sehe ich das nicht so wieder gespiegelt. Ne? Wir haben ja durch Corona die Aussetzung der Insolvenzpflichtanzeige, ja, die jetzt ausläuft im Oktober oder ist jetzt ausgelaufen. Mhm. Jetzt ist natürlich, Handelsblatt hat jetzt wieder geschrieben, wir befürchten ganz viele Insolvenzen, die jetzt nachträglich alle hochkommen. Ich habe jetzt versucht, beim Statistischen Bundesamt in Vorbereitung mal Zahlen zu sehen, aber die sind nur noch bis Juli, glaube ich, drin. Vielleicht ist der Schmerz wirklich nicht zu hoch, dass wir wirklich umdenken. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, es geht, also gerade nach dem Motto, es geht ja gerade noch so. Es tut zwar weh, aber nicht so, dass mich das wirklich existenzgefährdend betrifft. Mhm. Aber das zieht immer mehr Energie und Kraft auch aus jedem Körper raus. Dass uns die nachher auch fehlt, um dann wirklich, wenn alles dann da ist, wirklich auch Gas zu geben. Weil das Schöne finde ich an Deutschland, und ich bin wirklich ein großer Fan von Deutschland, wir haben ein tolles Land, wir haben tolle Landschaften, wir haben tolle Menschen, wir haben eigentlich ein lebenswertes Land, wir haben tolle Städte. Hamburg ist für mich sowieso die schönste Stadt Deutschlands, aber das ist lebenswert, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, was uns, und das zeigt gerade ja jetzt, dass es funktioniert und dass uns das ja auch unterstützt. Mhm. Eigentlich haben wir ja alle Voraussetzungen, um auch die nächsten Einhörner nach oben zu fördern. Ja, wir müssen es nur wollen.
Absolut. Aber das ist eben etwas, manchmal muss man dieses Problem erkennen und dann an Lösungen zu schrauben. Und das, glaube ich, ist jetzt dadurch nochmal, dass uns ging es einfach in den Nullerjahren einfach zu gut. Wir haben einfach zu viel, ist uns auch in den Schoß gefallen. Vielleicht auch durch den Euro, dass wir exportieren konnten, dass wir eine Währung hatten, wo wir wunderbar, wären wir alleine, wäre die D-Mark aufgewertet worden bis zum geht nicht mehr, weil wir so erfolgreich sind. Und das hätte uns dann wieder neue Erfindungsgeist abverlangt, weil wenn wir nicht exportieren können, weil das zu teuer ist, müssen wir irgendwas machen. Vielleicht müssen wir dann digitalisieren, damit wir günstiger werden dann irgendwie halt nicht. Aber so hatten wir natürlich einfach eine ganz tolle Geschichte, dass wir einfach tolle Jahre gehabt. Da beißt die meiste ja keinen Faden ab dann irgendwie. Die letzten 10, 20 Jahre waren für uns, nachdem die Agenda 2010 von Schröder umgesetzt worden ist, waren eigentlich Schlaraffenland so ein Stück weit dann irgendwie halt. Also nicht für alle, natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich ist es auch da problematisch gewesen, aber im Großen und Ganzen haben wir keine Massenarbeitslosigkeit, im Großen und Ganzen leben wir in einem Land, wo keiner verhungern muss und so weiter. Wo es eigentlich allen vergleichsweise gut geht dann irgendwie halt.
Ja. Was war denn dein persönliches Highlight dieses Jahr? Ich meine, du hast ja mit hunderten Unternehmern gesprochen und mit vielen auch bekannten Personen. Was war so dein wirklich Nummer 1 Highlight dieses Jahr?
Also von den Gesprächen, die ich gehabt habe, jetzt im Nachgang war sicherlich ein Gespräch mit einem Buchautoren aus Singapur, Kishore Mahbubani. Den kannte ich vorher gar nicht und er hat ein Buch geschrieben, Has China Won? Da geht es darum, ob China gewonnen hat im Kampf, auch im Kalten Krieg gegenüber den Vereinigten Staaten, im Kalten Digitalkrieg. Und das Gespräch haben wir auch ins Netz gestellt und das hat, glaube ich, jetzt fast 15.000 Menschen haben sich das angeschaut. Und wir haben viele, viele Kommentare da bekommen. Und das ist schön, dass es man mit einem internationalen Gespräch dass wir damit auch punkten können dann irgendwie. Und ansonsten ist Highlight definitiv, gibt es ein paar gute Speaker, wo ich sage, wow, geschliffen gut in der Kommunikation und auch die schaffen es, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Ich freue mich jetzt auf Laschet, den wir haben werden. Ich fand auch Jens Spahn ganz gut bei uns. Aber das ist natürlich schön, wenn man was Neues aufbaut, dann freut man sich immer, dass dann auch wirklich gute Namen kommen, weil die natürlich die Tür öffnen für weitere gute Namen. Und dann, wenn die guten Namen da sind, auf ihren Feldern, wo sie sich auskennen, sind sie natürlich alle kommunikativ Weltklasse. Da kann man, das machen die den ganzen Tag. Ich meine, die machen das, was weiß ich, um 15 Uhr bei mir, um 16 Uhr mit dem ZDF, um 17 Uhr mit RTL, um 18 Uhr mit Sat.1, um 19 Uhr mit wem auch immer, mit dem Spiegel. Und das sind immer ähnliche und gleiche Fragen. Und dass die natürlich da super sind und auch dann glänzen können, dass sie auch Zahlen beherrschen, die nach dem Komma noch funktionieren, ja, keine Frage. Also das, da waren gute Leute dabei. Ich bin überhaupt froh, dass ich dieses Format jetzt habe und dass wir darauf jetzt für die Zukunft aufsatteln werden, dass wir jetzt mit neuen Ideen in die nächsten Wochen gehen auch. Hm.
Wie denkst du, wie es 2021 weitergeht?
Wird, glaube ich, nicht einfach. Wird nicht einfach werden, weil viele Budgets weg sind, weil man, ich glaube, noch ein bisschen Katerstimmung wird nachwirken dann irgendwie halt. Und dass man, bis man wieder Aufbruchstimmung hat, wird das, glaube ich, nochmal ein bisschen, werden wir noch ein bisschen, auf jeden Fall Januar, Februar, März, Frühling, hoffe ich, dass man dann irgendwann mal wieder irgendwo Euphorie findet dann irgendwie halt, nicht? Und das hängt wahrscheinlich dann auch mit dem Impfstoff zusammen, ob wir einen gefunden haben, ob er sich durchsetzt, ob wir mutiger wieder werden. Ja, aber es gehört mit dazu, glaube ich. Es hat immer Krisen gegeben. Ich habe heute mein Büro aufgeräumt, da habe ich noch alte Zeitungen, die hatte ich mir weggelegt, von 9/11 gefunden, die ich mir zurecht hingelegt hatte, die also am 12. September erschienen sind dann irgendwie. Und da dachte man auch, die Welt geht unter und es ging noch weiter. Es gab die Finanzkrise und jetzt gibt es das. Und es gab auch ganz schlimme Krisen wie den Zweiten Weltkrieg. Es gab andere Dinge, wo alles in Schutt und Asche lag und irgendwie haben wir es auch weitergemacht. Also es wird nächstes Jahr anstrengend werden, ganz sicher. Hm.
Gut, ich denke, wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts heute. Und vielleicht, wenn sich jemand mit dem Thema Digitalisierung grundsätzlich noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt hat, was sind so die ersten Ansagen, die du dem Unternehmer machen würdest? Was soll er als erstes tun?
Der noch gar nicht. Das könnte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben im Netz haben wir einen Smart Company Check gemacht. Da kann man 15 Fragen beantworten. Und wer das macht, Smart Company Check im Netz eingeben, dupp, dann kann man mal mit so einem Schieberegler sehen, wo ist sein Mindset dann irgendwie. Und ich glaube, man sollte sehen, vielleicht sich einfach, was ist das Einfachste, mal mit jungen Leuten unterhalten, dass man mit jüngeren Leuten sich unterhält und sie ernst nimmt, mal einlädt zu einer Tasse Kaffee und sagt, Mensch, wie funktioniert das einfach letztendlich? Und dass man darüber ein Stück weit dazu lernt dann irgendwie. Und ansonsten, klar, wir machen unsere Medien, sind daraus ausgerichtet, die Leute mitzunehmen, Inspiration zu geben und da weiterzumachen dann irgendwie halt, nicht? Also das kann ich als Tipp oder Empfehlung geben. Also ja. Junge Leute, mal ein Buch vielleicht kaufen, auch das ist wichtig, mal zu lesen irgendwie wieder und vielleicht das Leben, das hat man früher mal so gesagt, dass man sagt, das Leben, man muss immer weiter lernen, das ist ein lebenslanges Lernen, aber das, glaube ich, war noch nie so wichtig wie jetzt dann irgendwie. Also ich persönlich auch, habe früher beim Joggen Musik gehört und mittlerweile höre ich nur noch Vorträge beim Joggen dann irgendwie. Also ich gucke, dass ich tolle Vorträge finde, um das alles zu verstehen, was sich gerade tut, um da einfach besser durch und einzusteigen dann irgendwie halt. Ne?
Hast du Nummer eins Buch, was du jetzt so ad hoc empfehlen kannst, was man sich durchlesen könnte?
Ich würde einfach mal ein Harari, also ich habe die ganzen Harari-Bücher, habe ich gelesen. Und dass man da mal einfach mal einsteigt, das ist, der schafft das sehr populär. Ich glaube, er hat jetzt auch ein Buch gemacht, was mit Comics arbeitet, was jetzt demnächst rauskommen wird. Also einfach versuchen, über ihn das festzustellen, wo geht die Reise hin und dann zu sehen, dass Digitalisierung eigentlich viel, viel mehr ist und vielleicht auch das, er sagt ja eben, wir können jetzt reden darüber, wir brauchen Passwörter, weil das Konto gehackt werden kann, weil der Computer gehackt werden kann, also dass Leute uns angreifen. Und er geht davon aus, dass wir künftig auch in der Lage sind, durch Wissen, durch Computerpower, die da ist und durch das Wissen über den Menschen, über unser Verhalten auch festzustellen, dass wir unser Gehirn hacken können, also einsteigen können und wissen, wie wir reagieren auf und was sozusagen, was ich mir für nächste Woche und übernächste Woche wünsche, aufgrund meines Alters, aufgrund von vielen Informationen, die man über mich hat und die man über mich rauslesen kann. So, wenn man das weiß, was ich für Wünsche habe, was ich für Ängste, für Befürchtungen habe, dann kann man über Medien Dinge ausspielen, die mich erreichen und die diese Ängste und Befürchtungen triggern, also noch schlimmer machen, sodass ich dann entsprechend meine Wahl, mein Kreuzchen da mache, also ich bin manipulierbar geworden. Das gilt auch für Produkte, dass ich dann die Produkte so ausspiele, dass ich eine Affinität dazu habe, wenn ich weiß, worauf ich reagiere. Also das Leben wird, ich glaube ganz sicher, dass die Nullerjahre, dass jetzt die nächsten Jahre, die kommen wird, die 20er, dass unser Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Dass von dem, was wir jetzt haben, nichts übrig bleiben wird, von Mindset her. Und dass wir, wenn wir in 10 Jahren hier wieder sitzen, das Leben ganz, ganz anders sein wird. Das ist, glaube ich, steht fest für mich.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube sowieso, dass es eine der spannendsten Zeiten ist, in der man überhaupt leben kann. Mhm. Also ich bin ja nicht mit einem Krieg aufgewachsen. Ich bin ja sozusagen in der Käseglocke aufgewachsen. Eigentlich was so wirklich äußere oder exogene Sachen angeht. Ich glaube, wir können ja einfach mal nächstes Jahr nochmal einen Follow-up-Podcast machen und einfach mal schauen, was hat sich eigentlich von heute bis nächstes Jahr schon verändert. Dass man das auch in gewisser Art und Weise dokumentiert und das ist auch so ein Ziel auch von diesem Podcast, einfach diesen aktuellen Status zu konservieren und einfach zu schauen, okay, wo stehen wir eigentlich und dann mal in 5 bis 10 Jahren zu schauen, was war denn eigentlich vor 10 Jahren?
Ne? Also was man einfach mal machen sollte, ist neugierig sein und mal was ausprobieren. Das geht auch mehr als je zuvor. Also wir haben jetzt vor, nächste Woche machen wir ein Videocast. Wir werden ein Videoformat launchen, herausgeben mit einem bekannten Mediziner und jeden Tag eine Morgenvisite machen. Also jeden Morgen um 11 Uhr kann jeder sich zuschalten und wir machen eine Zustandsbeschreibung über Covid-19. Wie sieht es gerade aus? Der ist Chef einer Uniklinik aus. Wie viele Betten sind belegt? Wie viele Leute werden jetzt gerade beatmet? Was bedeutet das für Deutschland? Und wir werden dann noch einen Gast jeweils zuschalten. Das hätte vor Jahren, hätte ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit gehabt, sowas anzugehen. Ich hätte beim NDR angerufen und die hätten gesagt, no. Beim WDR, no. Und dann hätte ich, keine Ahnung, bei RTL angerufen, no. Und jetzt habe ich jemanden und wir fangen einfach damit an. Wir werden es ins Netz stellen, wir werden dafür Werbung machen. Und wir werden, ich habe das große Glück, einen super, super, super Experten, der noch sehr charmant ist und sehr nett ist, werden wir diese Phase, wo es jetzt schlimmer wird, begleiten und den Leuten Orientierung geben. Und das, so eine Chance zu haben, ohne eine Firma anzumieten, ohne 5 Millionen in die Hand zu nehmen, ohne, das ist doch ziemlich genial dann irgendwie. Und wenn wir dann in einem Jahr hier wieder sitzen, im halben, wird man sehen, der Debo hat Pech gehabt oder es hat nicht funktioniert, aber gut, dann ist es halt so, dann habe ich ein bisschen Zeit investiert, aber ich habe einen halben Spaß gehabt. Spaß in dem Sinne, dass ich es gerne mache und dass ich eben auch gerne Journalist bin und es mich mit diesen Dingen beschäftige. Das ist sozusagen das, was mich am meisten begeistert. Also Spaß ist halt Begeisterung gehabt dann irgendwie. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann wird es mein ganzes System nach vorne bringen. Dann werden wir Tausende von Zuschauern haben. Dann werden wir auch einen guten Zweck erfüllen, dass wir Menschen Angst nehmen. Dann werden wir mit Leuten in Austausch gehen und ich werde ein neues Format mit kreieren dann irgendwie. Und dann, wir haben jetzt so scherzhaft gesagt, dann sind wir Netzer und Delling und jetzt streiten wir uns noch, wer gerade Netzer ist und wer Delling ist und so weiter. Aber man muss ja mal so eine Fantasie haben, man muss ein bisschen Spaß haben dabei, man muss lachen dabei und sagt, Mensch, wir beide fangen nächste Woche an und dann machen wir jetzt Metzer und Delling für die Medizinwelt, für Covid-19 und wollen Leuten Orientierung geben. Und das ist doch fantastisch, dass man sowas machen kann über Distanzen. Also ich sitze nicht in Hamburg, sondern außerhalb von Hamburg, einige 100 Kilometer entfernt, sich jeden Tag um 11 Uhr dann trifft und gucken, was rauskommt.
Ja, Finde ich super spannend. Wie kann man sich dazu anmelden? Also wenn jetzt die Hörer mal fragen, oh, das ist super spannend, ich möchte da gerne zuhören, einfach auf dub.de gehen?
Nee, dub.de nicht, sondern dub-magazin.de. Mhm. Und da kann man sich einfach anmelden und dann sieht man dann halt, da gibt es auch die Podcasts von gestern oder die Videocast von gestern und vorgestern dann halt. Und wir ziehen das so aus wie beim Wetter. Vom Wetter kann man auch nicht genug bekommen. Jeder guckt sich die Wetterkarte mal an und guckt sich an, was da ist. Und so wollen wir eben dafür, für das Thema Corona, Covid-19, wollen wir so ein Barometer bilden. Und wie gesagt, einfach da mal reinschauen, anklicken und dann geht's los. Nächste Woche, Ende nächster Woche starten wir mit dem Programm. Und ich hoffe auch, dass viele Medien darüber berichten werden, weil das wirklich einfach eine gute Sache ist und ich einfach auch an diesen Experten glaube, der sensationell einfach ist.
Super. Jens, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit heute.
Tim Holl.
Und freue mich auch, dass wir so regel in Kontakt sind und dass wir vielleicht dann nochmal eine Retrospektive machen können, wie sich das alles entwickelt hat. Und falls es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein Like und eine Bewertung für den Podcast. Und falls ihr gerne noch einen neuen Interviewpartner haben möchtet, der noch nicht da war, dann meldet euch auch gerne, dann versuchen wir das auch umzusetzen. Ich bedanke mich und wünsche dir noch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und bis bald.
Tito, vielen Dank. Ciao. Dankeschön.